Ich grüße euch miteinander und es freut mich natürlich, dass ich hier eingeladen worden bin, das Wort Gottes auszuteilen. Das ist ja schon eine große Würde und Ehre. Vielen Dank also. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Ah, ja, schön. Also, es geht um den Abraham und der ist ja eine der wichtigsten Personen in der Bibel. Seine Geschichte steht im 1. Mose Kapitel 11 bis 25. Aber auch im Neuen Testament kommt er ganz entscheidend vor, unter anderem im Johannesevangelium, im Römerbrief, im Hebräerbrief. Und ich möchte jetzt einen biblischen kleinen Streifzug durch diese Texte unternehmen und es ist toll, wenn ihr mit ins Boot steigt. Ich fange mal an mit Hebräer 11, Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Damit hat also Gottes Geschichte angefangen mit dem Abraham. Es gab aber auch eine Vorgeschichte. Der Terach, das war der Vater vom Abraham, der wollte schon von seinem Wohnort Ur in Chaldäa nach Kanaan ziehen. Das ist da das Grüne. Das liegt heute im südlichen Irak und der Terach wollte also mit dem Abraham, mit Sarai, Abrahams Frau und mit Lot, seinem Enkel, dahin ziehen. Gekommen sind sie aber nur nordwestlich bis nach Haran. Das ist heute an der Südgrenze der Türkei nach Süden. Und dort in Haran spricht Gott zum ersten Mal zu Abraham. Und das völlig überraschend. Er sagt: Geh weg von hier, geh weg von hier, von deiner Verwandtschaft, von deinem Vater in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging, so wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot mit ihm. So, jetzt hat natürlich der Abraham erst einmal nachgeschaut bei Google Earth, wie es da aussieht, wo er da hinwandern soll, und hat sich mal erkundigt und hat die Hotels gebucht für die erste Etappe für seine Leute. Nein, er wusste nicht, wo er hinkäme. Er hatte keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Aber da schon hat der Abraham Gott vertraut. Ihren ganzen Besitz, ihre Leute, ihre Angestellten, die haben sie alle mitgenommen. Und so sind sie dann nach Kanaan gezogen. Das heißt zuerst nach Sichem, das ist jetzt wieder das Grüne. Und dort schon, also gleich nachdem sie da angekommen sind, wiederholt Gott seine Verheißung. Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, sagt der Herr. Und Abraham reagiert darauf, indem er einen Altar baut. Das heißt, er bekräftigt damit aktiv sozusagen, dass er verstanden hat, was da verheißen worden ist. Und ich denke, da schon hat der Abraham begriffen, dass Gott ein Herz für ihn hat. Damit hat also alles angefangen. Wir wollen jetzt in groben Zügen mal schauen, wie die Geschichte von Abraham weitergegangen ist. Es gab dann in Kanaan eine Hungersnot, die hat den Abraham dazu gebracht, dass er nach Ägypten ausgewichen ist. Auch wieder nicht zufällig natürlich, Ägypten, wenn man die spätere Bibel kennt. Zurück in Kanaan kommt dann der Abraham, oder Abraham, wie er damals noch hieß, zu Reichtum. Und nach der Trennung von Lot, seinem Neffen, spricht Gott wieder. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir geben und deinen Nachkommen auf ewig. Und ich will sie so zahlreich machen wie den Staub auf der Erde. Verheißung 3. Was tut Abraham? Er baut dem Herrn einen Altar. Dann kommt so eine ganz erstaunliche Zwischenepisode mit diesem Sieg über die Könige und diesem ganz besonderen Segen von Melchisedek. Und danach wieder, es geschah das Wort zu Abraham in einer Vision: Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild, das heißt, ich schütze dich, und dein Lohn ist sehr groß. Verheißung 4. Was für ein Lohn? Offenbar der Lohn für Abrahams Lebensweg mit Gott. Aber trotzdem denkt jetzt der Abraham noch, dass er ohne Kinder sterben wird, dass sein Erbe irgendwann auf seinen Knecht übergeht, auf den Eliezer. Das ist schon ein Stück Resignation. Doch dann kommt das Entscheidende. Der Herr reagiert nicht etwa sauer, sondern er verheißt ihm jetzt ganz ausdrücklich einen eigenen Sohn. Und noch einmal auch die unzählbaren Nachkommen. Der aus deinem Leib hervorkommt, wird dich beerben und deine Nachkommenschaft wird so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, sagt der Herr. Und wie geht es dann weiter im Text? Abraham glaubte dem Herrn und das rechnet ihm zur Gerechtigkeit. Genau das rechnet Gott Abraham also zur Gerechtigkeit, dass er an ihn glaubt. Abraham vertraut also auf Gott, auf Gottes Verheißung, obwohl jetzt äußerlich nichts darauf hindeutet, dass das wahr wird, weil er ja in den ganzen Jahren kein Kind bekommen hat und weil sie biologisch schon ziemlich alt sind. Den künftigen Landbesitz übrigens lässt sich Abraham hier noch durch ein spezielles Zeichen von Gott bestätigen. Jetzt zu dieser ganzen Situation sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 4, Vers 18, wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werde. Er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Mutterschoß der Sarah. Abraham zweifelte nicht an Gottes Verheißung durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste ganz gewiss, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum wurde ihm das auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Durch Glauben an seine Verheißungen geben wir Gott Ehre. Jetzt war der Abraham sicher ein starker Typ, toller Typ, mit ganz besonderen Szenen sozusagen, aber der war jetzt keinesfalls perfekt. Da gab es eine ganze Reihe von Schwachstellen. Es fängt schon damit an, dass er die Sarai geheiratet hat, die war nämlich seine Halbschwester, so steht es in 1. Mose 20. Und später in der Bibel, im 3. Mose 18, sagt Gott nämlich, du sollst mit deiner Schwester, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, sie sei in oder außerhalb der Ehe geboren, nicht Umgang haben. Im Luthertext so. Abrahams Heirat hat also schon nicht so Gottes Willen entsprochen. Nun gut, das konnte er damals vermutlich nicht wissen. Aber es geht weiter. Bei dem Aufenthalt in Ägypten hat er Sarai als Ehefrau verleugnet. Aus Angst vor den Ägyptern und tatsächlich kommt es da zum Ehebruch mit dem Pharao. Der ärgert sich dann, weil er plötzlich gestresst wird von Gott und spricht, ja, warum hast du mir das nicht gesagt, dass sie deine Frau ist, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nicht genug, die Sache wiederholt sich ähnlich später noch einmal bei Abimelech in Gerar, wo Abraham den Ehebruch zumindest riskiert. Und dann, eine ganze Zeit lang tut sich nichts mit einer Schwangerschaft von Sarai. Deshalb kommt die Idee ins Spiel, mit der Magd Hagar jetzt ein Kind zu zeugen. Sarai selber schlägt es ja vor und Abraham geht darauf ein. Offensichtlich hält er das doch tatsächlich für die göttliche Problemlösung. Aber was für eine folgenschwere Tat, wenn wir jetzt an die Nachkommen Ismaels denken, die übrigens auch unter einer Verheißung Gottes stehen, allerdings fundamental beschränkter als die Nachkommen Isaaks. Aber Gott bekräftigt sein Versprechen an den Abraham wieder neu und diesmal wird es auch besiegelt durch einen Bund, durch den Bund der Beschneidung, Verheißung 5. Seither heißt er dann übrigens auch Abraham und aus Sarai wird Sarah. Und endlich, die sechste Verheißungsansprache von Gott sagt der Sarah den Sohn zu, wörtlich, von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen. und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Und Abraham, ja, der fühlt sich hier tatsächlich erst einmal veräppelt. Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach im Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige gebären? Und er sagte zu Gott, möge doch Ismael vor dir leben. Also er war immer noch fixiert auf die Vorstellung, dass jetzt der Ismael der verheißene Nachkomme sei. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Isaak geben. Isaak, das heißt, der lacht oder der zum Lachen bringt. Auch nicht zufällig. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Also, der Herr hat wieder geduldig geredet und dann war es offenbar auch für Abraham klar. Jetzt nochmal zu Paulus. In Römer 4 wird mit Bezug auf Abraham das Evangelium von Jesus aufgeschlossen, könnte man vielleicht sagen. Da heißt es, Vers 2 und folgende, ist Abraham durch Werke gerecht, so kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern weil er ihm zusteht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Wer nicht mit Werken umgeht, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Es ist die Beziehung, es ist das Vertrauen von Abraham zu Gott, was ihn gerecht macht. Und genau das überträgt dann der Paulus auf uns, Römer 4, Vers 23. Nicht nur wegen ihm steht geschrieben, es wurde ihm zugerechnet, sondern auch wegen uns, denen es zugerechnet werden soll. Die wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus von den Toten erweckt hat, welcher für unsere Sünden dahingegeben ist und zu unserer Rechtfertigung auferweckt. Soweit, so wunderbar. Aber die Abraham-Geschichte geht noch weiter. In 1. Mose 18 erscheint Gott Abraham in Gestalt der drei Männer und jetzt kündigt er auch den Zeitpunkt der Geburt des Sohnes an. Bis in einem Jahr soll Sarah das Kind haben. Aber jetzt zweifelt Sarah und jetzt lacht sie heimlich über Gottes Zusage und nachher gibt sie es nicht zu aus Ängstlichkeit. Dann kommt die ganze Geschichte mit der Stadt Sodom, mit Lot und seinen Töchtern und so weiter. Das übergehen wir jetzt. Und schließlich wird Isaak geboren. Hagar und Ismael werden buchstäblich in die Wüste geschickt. Aber irgendwann kommt dieser Tag, der erschreckende, verstörende, bestürzende Tag. Da unterzieht Gott Abraham einer Prüfung, einer Glaubensprüfung. Er spricht: Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du lieb hast, geh in das Gebiet Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Und Abraham macht sich früh auf am Morgen, sattelt den Esel, nimmt seine beiden Knechte mit und seinen Sohn Isaak. Er spaltet das Holz zum Brandopfer, macht sich auf zu dem Ort, den Gott ihm genannt hat. Und am dritten Tag sieht Abraham den Berg von Weitem. Er lässt die Knechte mit dem Esel zurück. Er will mit dem Buben weitergehen, um anzubeten und danach wieder zurückkommen. Abraham nimmt das Holz zum Brandopfer, legt es auf den Sohn Isaak. Er selber trägt das Feuer und das Messer. So gehen sie miteinander. Da fragt Isaak: Vater, wir haben Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortet: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen. So gehen sie weiter bis zu dem Platz, den Gott Abraham genannt hat. Und Abraham baut dort einen Altar mal wieder und schichtet das Holz auf. Dann bindet er seinen Sohn Isaak und legt ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und dann streckt Abraham seine Hand aus mit dem Messer um seinen Sohn zu schlachten. Da ruft ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und spricht: Abraham, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, weil du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham schaut auf und da ist ein Widder hinten im Gestrüpp, der da festhängt mit seinen Hörnern. Abraham geht hin, nimmt den Widder und opfert ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und der Engel des Herrn ruft Abraham ein zweites Mal: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, weil du das getan hast und deinen einzigen Sohn mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und sie werden die Tore ihrer Feinde in Besitz nehmen. Durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist die achte Verheißung. Danach kehrt Abraham zu seinen Knechten zurück. Was sollen wir dazu sagen? Gott selber fordert Abraham auf, dass er seinen Sohn schlachten soll. Das Liebste, was er hat. Trotz der Verheißung von Gott, dass er durch Isaak Vater von Königen der Völker werden soll. Auf einmal hat es den Anschein, dass Gott jetzt diese grausame Menschenopferung sehen will, so wie man das von urtümlichen Kulturen kennt, dass die Götter durch Menschenopfer besänftigt werden müssen. Wie ging es da dem Abraham? Darüber wird gar nichts berichtet. Ist er erst einmal ausgerastet? Hat er gezetert und verzweifelt an die Zeltwände getrommelt? Sicher nicht. Aber vielleicht ging es ihm so ähnlich wie Jesus in Gethsemane. Wahrscheinlich hat er sich auch erinnert, dass Gott ein Herz für ihn hat. Ein warmes Herz, kein kaltes. Jedenfalls hat Abraham sich darauf besonnen, an Gottes Verheißung festzuhalten, obwohl die aktuelle Weisung ganz dagegen gesprochen hat. Es ist jetzt darum gegangen, gegen allen Schein des Vordergrunds zu glauben. Übrigens bei Jephtha in Richter 11 und auch bei Petrus, der auf dem Wasser laufen wollte, ging die Sache schief. Aber Abraham war überzeugt, dass Isaak zurückkommt. Er hat sich klargemacht, dass Gott ihn auch aus den Toten wieder erwecken kann, sodass er ihn tatsächlich zum Sinnbild dafür zurückbekam. So sagt es ausdrücklich der Hebräerbrief 11,19. Und die Rettung Isaaks ist auch ein Sinnbild für die Auferstehung von Jesus. Und der Berg Moria ist klar ein Schattenbild von Golgatha, vielleicht war es sogar geografisch der gleiche Ort. Vor Isaaks Rettung hat Abraham als zukünftiger Vater der Völker wohl ein Stück weit das durchlebt, was der Vater im Himmel selber beim Tod von Jesus durchlebt. Und ich denke, dass der Abraham in dem Ganzen mitsamt jetzt diesem so wundersamen Ausgang Jesus gesehen hat, dass er gerade hier sozusagen in Christus eingetaucht ist. Darüber spricht Jesus in Johannes 8. Abraham, euer Vater wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Und übrigens auch umgekehrt, Jesus als junger Mensch hat ja am Alten Testament lernen müssen, wer er ist. Und an Isaaks Opferung ist ihm sein Weg ans Kreuz vorgezeichnet. So auch wir. An der Schrift lernen wir, dass wir in Christus Gottes Söhne und Töchter sind, dass der Herr in uns lebt, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, dass wir auch unter Verfolgung kommen können, aber dass der Herr uns durchträgt bis zum Ziel. Halleluja. Aber zurück zum Abraham. Was hat ihn eigentlich befähigt, am Glauben festzuhalten und gehorsam zu sein? Es war ganz sicher seine persönliche Beziehung und sein volles Vertrauen zu Gott, der seine Zusagen nie bricht. Herr, hier bin ich, sagt er immer, der Abraham, wenn Gott zu ihm spricht. Das zeigt, er war sich dieser Beziehung ständig bewusst. Über die Geschichte mit dem Isaak haben sich viele Leute Gedanken gemacht, Theologen und andere. So auch der dänische Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, Søren Kierkegaard. Der war übrigens Christ. Er spricht da von dem ungeheuren Wagnis des Glaubens in so einem extremen Fall. Das heißt, wenn es spitz auf Knopf kommt, müssen wir uns voll aufs Spiel setzen. Es hängt alles am Vertrauen, an der Kraft unserer Beziehung zu Gott und daran, ob wir sein Herz kennen. In der Isaak-Geschichte wird am entscheidenden Punkt alles andere sozusagen ausgeblendet. Das ist dann nicht mehr von Bedeutung. Sogar das ethisch Undenkbare, das eigene Kind zu schlachten. Genau das hat Kierkegaard herausgestellt, dass am Extrempunkt der Ausrichtung auf Gott sogar das letzte moralische Prinzip außer Kraft treten kann und dass nur noch die ganz persönliche Verbundenheit zählt. Der Hebräerbrief fasst das Wesen der Hoffnung und des Glaubens in einem klaren Satz zusammen. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, was man noch nicht sieht. Man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, was zuvor in Hebräer 4 steht. Da heißt es, Vers 2, das gehörte Wort nützt jenen nicht, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Also Gottes Wort nützt nichts, wenn man es zerlegt, wenn man es zerpflückt, wenn man darüber diskutiert, sondern es will eine Reaktion des Glaubens auslösen. Und so dürfen wir und sollen wir ernsthaft auf alles das hoffen, was Gott verheißen hat. Auch auf das, was er uns persönlich zugesprochen hat. Und dann den Glauben dafür einsetzen, damit es auch Wirklichkeit wird. Nicht bloß im Himmel, sondern hier auf Erden in unseren Zusammenhängen. Und es ist ja, Gott sei Dank, der Glaube von Jesus, den wir einsetzen. Den produzieren wir ja gar nicht selber, sondern der wird uns auch noch geschenkt. Aber in den Wartezeiten, bis dann soweit ist, kann der Glaube in uns geprüft werden. Dann gilt es, gegen den Schein der Umstände am Wort Gottes festzuhalten, damit es was wird. Zum Glück, jetzt prüft uns Gott nicht so, dass wir unsere Kinder opfern müssen. Aber auch in unserem Leben kann es schon sein, dass wir Sachen, Erwartungen oder Situationen freigeben müssen, dass wir sie Gott überlassen müssen, damit wir dann erst das Richtige empfangen können. Es kann auch gut sein, dass es in solchen Situationen Brüder und Schwestern braucht, die dann im Glauben für uns einstehen. Das war jetzt eigentlich die Predigt. Jetzt will ich zum Schluss noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben dazustellen, nämlich wie ich zu meiner Münchner Stelle an der Musikhochschule gekommen bin. Ich bin Musikwissenschaftler. Das ist schon ein Wunder, wenn man damit sein Brot verdienen darf. Ich war mal auf einer Hochzeit mit englischen Christen, saß ich da am Tisch, dann haben sie mich gefragt, was machst du beruflich? Also auf Englisch habe ich gesagt, I'm a musicologist. What? And you get paid for it? Haben sie gefragt. Nun gut. Also vor 21 Jahren war ich Assistent an der Universität in München und die Stelle ist dann endgültig ausgelaufen. Und ich habe mit meiner Frau und den zwei kleinen Kindern damals vom Arbeitslosengeld gelebt und viele Bewerbungen geschrieben. Und dann gab es ein Berufungsverfahren für den Lehrstuhl Musikwissenschaft an der Musikhochschule in München. Und ich bin dann nach der üblichen Probevorlesung, zu der man überhaupt erstmal eingeladen werden muss natürlich, auf die sogenannte Berufungsliste gekommen. Das ist so eine Liste von wenigen Personen, die man dann für geeignet hält für so eine Stelle. Und da war bloß einer vor mir und der hat abgesagt. Und danach habe ich jetzt natürlich gedacht, jetzt kommt's. Aber es ist kein Ruf an mich ergangen. Das muss ich zur Vorgeschichte meines Berufsziels sagen. Ich hatte das auf dem Herzen mit der Musikwissenschaft, aber das war jetzt auch keine eigensinnige Wahl. Ich habe das immer im Gespräch mit den Glaubensbrüdern damals in München abgestimmt, habe immer gefragt, könnt ihr das auch so sehen und ist es gut, wenn ich das so mache? Und da gab es immer so einen stetigen Zuspruch und Bestätigungen, jawohl, dass ich diese Laufbahn einschlagen soll. Das war auch immer begleitet von intensivem Gebet gewesen. Aber nach anderthalb Jahren war immer noch nichts Neues, Wartezeit. Und dann hat man hier das Günzburger Gymnasium, das Dossenberger Gymnasium, eine vollzeitliche Musiklehrerstelle angeboten auf Angestelltenbasis. Das ist die Stelle, die heute noch der Herr Breu innehat. Frage, ist das jetzt die Lösung von Gott oder ist das die letzte Versuchung? Und ich und meine Frau, wir hatten aber den klaren Eindruck, dass ich das nicht annehmen soll, Gott sei Dank. An der Musikhochschule in München hatten sie inzwischen durch Sondervotum sogar den damaligen Salzburger Institutsleiter berufen, der selber in der Berufungskommission war, also gar nicht Bewerber im Verfahren, sehr merkwürdig alles. Aber bei uns war jetzt Ostern 2002 immer auch anderweitig noch nichts in Aussicht. Und dann ist Folgendes passiert, der Zuspruch der Vertrauten ist nach und nach abgebröckelt. Plötzlich war keiner mehr von den Glaubensbrüdern da von der Sache überzeugt. Ich kann mich noch an einen Anruf erinnern, der mich sehr niedergeschlagen hat an der Stelle. Dann habe ich das Gespräch gesucht, extra mit einem Seelsorger. Da hieß es dann, ja, dein Berufswunsch, der kam noch aus einem falschen Ehrgeiz von deinen Eltern her und wie gut, wenn du das ablegst und du sollst das jetzt einfach als Musikschullehrer versuchen. Da war ich dann schon ziemlich irritiert danach. Und dann gab es noch eine andere Begegnung mit einem väterlichen Freund, dem Bruder Günther Rattay, vielleicht kennen ihn einige, ein zölibatär lebender evangelischer Bruder aus Ottmaring, also auch das gibt's, zölibatäre evangelische Brüder. Mit dem habe ich mich getroffen in einem Augsburger Park. Bruder Günther hat 2 Klappstühle mitgebracht und die Situation ganz entspannt gesehen und hat gesagt, man muss solche Sachen von innen her angehen. Lasst es jetzt einfach mal ruhen, gib's an Gott ab. Gott hat ja deine Telefonnummer. Bruder Günther hat einfach das Vertrauen gehabt, dass der Herr es bestens hinausführt und übrigens auch meine Frau Yvonne, ohne sie hätte ich da nicht durchgehalten. Jedenfalls war ich danach dann wieder ruhig oder ruhiger jedenfalls. Und ein paar Wochen später tatsächlich, der neu berufene Professor ruft mich am Telefon an. Ich soll mich auf die 2. Stelle bewerben, die er neu ausgehandelt hat. Er hatte mich gekannt von dem Berufungsverfahren, hatte auch schon Erkundigungen über mich eingeholt und aus etwa 50 Bewerbern hat er mich dann für die Stelle ausgesucht. Und dann gab es eine konstante Erfolgsgeschichte. Ich habe dann an hochwertigen Publikationsprojekten mitwirken können, unter anderem, ich bin zum Professor bestellt worden, war 6 Jahre lang selber Institutsleiter, bin jetzt auch inzwischen Herausgeber einer eigenen musikwissenschaftlichen Buchreihe. Also es war Gottes Plan für mich und es war ein Maßanzug. Was habe ich aus der Geschichte gelernt? Gott ist treu. Und was er redet, gilt. Und was er plant, kommt ins Leben, wenn jemand mit Vertrauen und Glauben darauf reagiert. Ich habe es aber allerdings zwischenzeitlich loslassen müssen. Ein ganz kleines bisschen so wie der Abraham den Isaak. Ich habe es Gott ganz überlassen müssen. Es war eine gewisse Glaubensprüfung, bei der ich selber ziemlich gewackelt habe. Wichtig war, dass wenige andere am Schluss für mich sozusagen den Schild des Glaubens dann noch hochgehalten haben, meine Frau und Bruder Günther. Und so hat der Herr schließlich uns das schenken können, was er uns hat schenken wollen. So, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Halleluja.